Ja, zum Einstieg mal so eine etwas allgemeinere Frage. Was denkst du, du kennst dich jetzt in Horrorfilmen ein bisschen besser aus als ich, die so gar nicht bewandert ist in Horrorfilmen. Wie kommen Frauen allgemein so weg?
Ja, die Repräsentation von Frauen in Horrorfilmen ist, glaube ich, eine durch die Bank weg sehr problematische erstmal. Es gibt da von Laura Mulvey, das ist eine britische feministische Theoretikerin, diesen Begriff des Male Gaze, der im Prinzip besagt, dass dadurch, dass unsere ganze Kultur männlich, heteronormativ grundiert ist, sagen wir mal, das dominante Narrativ irgendwie ein männliches natürlich ist und wir deswegen auch Inszenierungen von Weiblichkeit haben, die eher gefällig gegenüber diesem männlichen Blick sein soll. Und ich glaube, jeder, selbst wenn man vielleicht nicht so mit dem Genre vertraut ist, hat so bestimmte Klischees im Kopf von hysterisch, in Anführungszeichen, schreienden Frauen, die weglaufen, die auch von der Kamera so inszeniert werden, dass bestimmte körperliche Merkmale hervortreten. Und das ist natürlich eine Sache, die sich insbesondere so in dieser ersten Hochzeit des sogenannten Slasher-Genres, so Halloween kennt man vielleicht und Nightmare on Elm Street, dann immer wieder finden lässt, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das heißt, allein aus diesem Grund ist es schon ein sehr problematisches Verhältnis, was diese Filme gegenüber Weiblichkeit und Frauen als Figuren haben. Auf der anderen Seite, das darf nicht unter den Tisch fallen, ist es ein unglaublich ambivalentes Genre. Denn wir haben tatsächlich in keinem anderen Genre, würde ich jetzt mal behaupten, so viele Protagonistinnen, also wirklich zentrale weibliche Figuren. Das kann man mal so durchexerzieren an den bekanntesten Reihen, die ich auch schon genannt habe. Halloween zum Beispiel, Laurie Strode ist die Protagonistin. Nightmare on Elm Street, Nancy Thompson ist eine Protagonistin. Auch im Scream, um ein paar Jahrzehnte dann später anzudocken, haben wir mit Sydney Prescott auch eine Frau im Zentrum. Das heißt, ganz so einfach ist es nicht. Es gibt tatsächlich einen sehr interessanten Essay, das so als letztes, der tatsächlich sehr interessant ist, ein Essayband von Carol J. Clover, der heißt Men, Women and Chainsaws. Und der beschäftigt sich genau mit diesem ambivalenten Verhältnis. Also, dass wir auf der einen Seite diesen total sexistisch grundierten Blick haben auf Frauen, auf der anderen Seite aber auch ein Genre, in dem wir im Vergleich zu anderen, zum Beispiel Science-Fiction oder Actionfilmen, eine unglaubliche Menge an Protagonistinnen haben, also an starken Frauenfiguren, die, und das darf ja auch nicht wegfallen, auch Identifikationsfläche sein müssen in irgendeiner Art und Weise, sonst würden auch die männlichen Zuschauer nicht mitgehen. Das heißt, da gibt es einen unglaublichen großen Forschungszweig, der genau das so in den Fokus nimmt, wie Geschlechtergrenzen aufgeweicht werden, wie überhaupt Weiblichkeit, Männlichkeit, wie das grundiert wird, wie das vielleicht fließend ist. Und das kann man teilweise halt auch, wenn man möchte, im Horrorfilm wiederfinden.
Also vielleicht auch gerade deshalb so ein spannendes Untersuchungsfeld. Jetzt sind die Frauenfiguren, hast du eben gesagt, vor allen Dingen aus der männlichen Perspektive natürlich dargestellt. Was sind da so ganz klassische Stereotype, die auftauchen?
Ja, also ich glaube, es gibt dieses Final Girl-Narrativ, das im Prinzip besagt, so die Frau, die am Ende überlebt, ist die artige Frau, in Anführungszeichen. Das ist jetzt natürlich nicht mein Wortgebrauch oder die Art, wie ich das sehe, aber wir haben schon dieses starke Klischee oder dieses Schema von eher aufreizenden Frauen, die sich ihrer Libido hingeben, die promiskuitiv leben, dass diejenigen sind, die quasi dem Täter dann zum Opfer fallen, während wir dann eher eine Frauenfigur haben, die sich davon fernhält und vielleicht auch so ein bisschen, da wird es halt spannend, aus der heteronormativen Sicht natürlich nur männliche Züge eher vertritt, dass es diejenige ist, die am Ende überlebt und sich durchbeißt. So, das ist eigentlich ein total, wie soll man sagen, paradoxes Verhältnis auch, weil es eigentlich letzten Endes natürlich trotzdem auch wieder was über Männlichkeit allgemein aussagt und über Weiblichkeit und wie fließend das ist, was ich halt eben schon gesagt habe, ne?
Also gerade das, was du jetzt zu Anfang gesagt hast, die dann vielleicht den Film nicht überlebt und schlecht dabei wegkommt, hört sich jetzt für mich so ein bisschen an in so eine Richtung, wie bei sexueller Gewalt oder so, auch so, naja, dann soll sie sich halt nicht so aufreizend anziehen, die Frau.
Ja, also es gibt eine, das ist natürlich alles sehr problematisch und auch wäre zu komplex, um es jetzt hier erschöpfend abzudecken natürlich, aber es gibt schon, man kann den Vorwurf vor allem an das Slasher-Genre erheben, dass gerade auch die Bedrohung von Vergewaltigung, selbst wenn sie vielleicht dann nicht zum Vollzug kommt, tatsächlich manchmal einfach als Plot-Device verwendet wird, um quasi, es reicht nicht, dass sie verfolgt wird und irgendwie schon auf Messerschneide steht, sondern es muss gleichzeitig noch dieses exzessive Mehr dazukommen, dass quasi die Bedrohung von Vergewaltigung im Raum steht. Es gibt ein ganzes Subgenre von Rape and Revenge-Filmen, wo man auch wieder argumentieren könnte, und das wurde auch oft getan, dass es eher darum geht, wie Frauen quasi, die ja eine Vergewaltigung erlitten haben, denen das angetan wurde, sich quasi wieder ein Stück weit ihre Menschlichkeit zurückerkämpfen. Auch da ist es halt nicht so einfach, auch da gibt sich das eine Narrativ, aber ganz generell ist das ganze Genre schon durchtränkt von diesen Mechanismen und diesen Bildern, vor allem halt in den klassischen alten Vertretern des Genres, ne? Das ist nicht von der Hand zu weisen.
Ändert sich das denn jetzt, weil du gerade auch gesagt hast, so bei eher klassischen älteren Vertretern des Genres, siehst du da eine Entwicklung?
Da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich natürlich einen sehr selektiven Blick irgendwie auch habe. Ich bin Genre-Fan, aber ich habe natürlich meine Favoriten, die ich deswegen auch mit einer anderen Vehemenz vielleicht wahrnehme. Aber ich würde schon, oder ich habe schon das Gefühl, dass gerade so Horrorfilme, die sich zunehmend in dem Bereich eher so von Arthouse hinbewegen, es gibt da dieses Filmstudio A24-Films, die zum Beispiel sehr viele dieser eher Arthouse-Horrorfilme fahren. Und da würde ich schon sagen, dass da die Perspektiven auf Frauen, auf Weiblichkeit, auf die Themenkomplexe, die Frauen im weitesten Sinne irgendwie bewegen und auch so feministische Ansätze sehr viel exzessiver vertreten sind und dass das natürlich auch zu einer ganz anderen Qualität im Genre allgemein führt. Und das kann man allein am Thema Mutterschaft, wie das heute verhandelt wird, um nur ein Beispiel zu nennen, sehen, bei Filmen wie Hereditary, wo das einen ganz zentralen Aspekt einnimmt, diese Entscheidung, Kinder zu kriegen, vielleicht auch gar nicht damit zufrieden zu sein am Ende. Also eigentlich total schwerwiegende Themen, und die dann aber mit den Mitteln des Genres und der Fiktion quasi aufbereitet werden und so eine allegorische Funktion dadurch haben. Also das ist schon definitiv der Fall, dass es da deutlich mehr Vertreter gibt, die sich dem ernster nähern und auch mit einer gewissen politischen, ich würde nicht sagen Agenda, aber mit einem politisch anderen Hintergrund natürlich, ne?
Jetzt hast du eben gesagt, und das finde ich eigentlich total spannend, dass das Horrorgenre eins ist, wo aber im Verhältnis zu vielen anderen Genres ziemlich viele Protagonistinnen, also weibliche, vertreten sind. Kommen wir mal zu einer ganz klassischen Figur, die ich sogar auch kenne, obwohl ich keine Horrorfilme gucke, das ist die Hexe. Die kennt man irgendwie schon, wenn man als kleines Kind irgendwie Märchen liest. Was ist so interessant an dieser Figur?
Ich habe tatsächlich so ein bisschen nochmal den Begriff der Hexe, weil ich ja wusste, dass wir irgendwie auf dieses Thema bestimmt kommen würden, habe ich einfach nochmal bei Wikipedia eingegeben. Und es ist tatsächlich so, dass direkt an zweiter Stelle erstmal in dieser allgemeinen, in diesem allgemeinen Vorgeplänkel bei den Artikeln schon hingewiesen wird, dass es natürlich seine Ursprünge vor allem in dieser mittelalterlichen Darstellung von Hexen gibt, dass da dieser Begriff quasi in der Art und Weise, wie wir ihn zum größten Teil noch heute kennen, ja, entstanden ist, aber dass nichtsdestotrotz auch Hexe heute noch oft verwendet wird als abwertender Begriff für ein Anführungszeichen, ich zitiere, ein zänkisches Weib oder eine alte hässliche Frau. Also da sieht man, der Begriff der Hexe ist tatsächlich immer noch etwas, was, glaube ich, mit dem heute viele Frauen konfrontiert würden in einer abwertenden Art und Weise. Also ich glaube, da konvergieren ganz viele unterschiedliche Themenfelder und Problemfelder, die Frauen in irgendeiner Art und Weise betreffen. So auch dieses teilweise total Widersprüchliche, dass man gleichzeitig irgendwie oft oder viele Männer irgendwie gerne möchten, dass Frauen gut aussehen, dass sie sich natürlich nur für sie auch gut herrichten. Gleichzeitig, wenn es dann zu sehr Oberhand nimmt, die Frau dafür ausschimpfen, dass sie quasi sich so herrichtet und so weiter und so fort. Also eine total widersprüchliche Position gegenüber Frauen, die eigentlich immer dazu führt, dass man als Frau dem Bild gar nicht nachkommen kann. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die sich jetzt gerade immer wieder mal im Horrorgenre entlädt und zu verschiedenen narrativen Anverwandlungen führt, die ganz interessant sind.
Hast du ein Beispiel dafür?
Ja, also es gibt im Prinzip so ein bisschen zwei Beobachtungen, die ich jetzt gemacht habe. Und zum einen ist es so ein bisschen, es gibt zum Beispiel von Robert Eggers diesen Film The Witch, der ist 2015 erschienen. Da geht es im Prinzip um so eine puritanische Familie in Neuengland und die jüngste Tochter, Thomason heißt sie im Film, ja, wird im Prinzip der Hexerei beschuldigt. Das jüngste Kind der Familie kommt abhanden. Man weiß aber als Zuschauerin dieses Films, sie ist nicht schuld daran, sondern es gibt tatsächlich irgendwo draußen im Wald diese klassische Hexe als dämonisches Wesen. Trotzdem ist es Thomasin, auf die alle Verdachtsmomente irgendwie fallen, auch innerhalb der Familie. Und dann schaukelt das sich das im Prinzip so hoch. Es ist über lange Strecken hinweg ein eher psychologischer Thriller, wo es um Familiendynamiken geht und auch Ansprüche an Frauen in diesem natürlich etwas alten Geflecht von Familie, aber nichtsdestotrotz in einem familiären Kontext. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass, wie es dazu kommt, ist jetzt fast egal, die gesamte Familie im Prinzip am Ende sich entweder gegenseitig umbringt oder halt umgebracht wird von äußeren Mächten und Thomasin als Einzige überlebt. Und dann kommt quasi eine Inkarnation des Teufels zu ihr und ja, fragt sie, ob sie quasi auf diese Seite der bösen Hexe übertreten will, und das bejaht Thomasin. Und das ist so ein ganz paradoxes Moment, glaube ich, für viele ZuschauerInnen gewesen, weil man als Zuschauer selber gar nicht das Gefühl hatte, dass sie irgendwie von dieser bösen, dunklen Seite angezogen würde. Und das ist jetzt tatsächlich ganz interessant, weil man ist es meistens gewöhnt, dass entweder ein Horrorfilm sich dafür entscheidet, es gibt was Übernatürliches, oder es gibt es halt eben nicht. Und hier haben wir sowohl eine tatsächlich existierende Hexe als auch diesen eher psychologischen Plot, und es wird aber gleich behandelt. Und die Überlegung, die ich mir angestellt habe, ist, wie kann das sein und warum ist das für viele so unbefriedigend? Und meine Theorie ist, dass gerade durch diese Gleichbedeutung von Mythos und von dem tatsächlichen, realen Grauen, dem auch viele Frauen über die Zeiten hinweg sich ausgesetzt gesehen haben, im Prinzip gezeigt wird so ein bisschen, dass es eigentlich egal ist, ob man jetzt wirklich eine Hexe wäre oder es nur attestiert wird, weil die Behandlung der Frauen in diesem Fall immer die gleiche ist. Das heißt, Thomasin ist durch die Augen ihrer Familie und ihrer Umwelt besehen immer schon die Hexe, und sie nimmt am Ende dieses Films quasi nur dieses Urteil an. Das heißt, es ist wie so eine self-fulfilling prophecy, wenn man bestimmten Personen in einer Gesellschaft nur einen Weg quasi vorzeigt und alle anderen Optionen ausschließt, dann ist es natürlich klar, dass ihr Lebensweg darin münden wird. Und das fand ich eine ganz für mich einleuchtende Art und Weise, dieses paradoxe Nebeneinander von Mythos und Realität irgendwie zu erklären und aufzulösen, auch ein Stück weit. Und das macht den Film, glaube ich, auch so spannungsreich und interessant und tief. Letzten Endes.
Das ist ja, finde ich, jetzt was du erklärt hast, was man auch bei Arthur Millers Hexenjagd so ein bisschen wiederfindet. Ich habe die Theateraufführung davon jetzt diese Spielzeit im Stadttheater Bielefeld gesehen. Und da findet sich das auch so wieder, dass die Frauen quasi gar nicht richtig die Möglichkeit haben. Also ob sie jetzt wirklich Hexe sind oder nicht, sie werden trotzdem als solche beschuldigt. Und der einzige Weg quasi als Frau in der Gesellschaft zu existieren ist, indem man als Frau andere Frauen der Hexerei beschuldigt. Und eine andere Möglichkeit gibt es irgendwie gar nicht. Ist das, was du findest, findet sich in vielen Horrorfilmen wieder?
Also in diesem Film tatsächlich auch direkt ganz konkret, weil auch die Mutter irgendwann in diesen Reigen mit einstimmt. Das geht sogar so weit, dass sie quasi ihrer eigenen Tochter unterstellt, sie würde auch ihrem Bruder schöne Augen machen und sogar dem Vater. Das heißt, da ist, also Thomasin steht so also ziemlich am Anfang der Geschlechtsreife. Das heißt, sie beginnt halt attraktiv zu sein und sich auch natürlich aktiv irgendwie umzusehen. Und das wird ihr aber direkt als Manko, also ein genuin weibliches Manko nahegelegt, während der Mann ja eher dem Klischee nach irgendwie diese Triebkontrolle hat, und das entlädt sich hier natürlich. Das heißt, dass Frauen auch in dem Film so porträtiert werden, dass sie unter Umständen leider auch mit einstimmen in gerade diese Beschuldigungsdynamik und das auch noch verfestigen, anstatt eher zu sagen, was geschieht hier eigentlich und wie können wir das gemeinsam überwinden. Ja, also dem würde ich auf jeden Fall beipflichten, ja.
Kommen wir mal zu ein bisschen positiveren Beispielen, hoffe ich zumindest. Ich habe, mir ist vor allen Dingen das Remake von Suspiria ins Auge gefallen, was sehr viel besprochen wurde. So wie ich es wahrgenommen habe, auch sehr gut besprochen wurde, dass es Frauen mal anders darstellt. Würdest du dem zustimmen?
Dem würde ich auf jeden Fall also definitiv zustimmen. Das ist, also auch da kann ich natürlich nur wieder aus meiner Warte lesen, aber ich fand, das war eine der wenigen Versuche, wirklich Feminismus auch mit seinen ganzen Spannungs- und Problemfeldern irgendwie darzustellen. Man muss dazu wissen, das ist ja eine Neuinterpretation von einem Stoff, der eigentlich genau das, wie soll man sagen, es war ein sehr schöner Film, das Original 1977 von Dario Argento, aber hat eigentlich genau dieses Bild der verletzlichen Frau, die eher planlos durch irgendwelche Kulissen läuft, verfolgt wird, aufgezeigt. Und der neue Film ist tatsächlich so, dass hier haben wir im Prinzip nur noch das Grundgerüst der ursprünglichen Handlung, dass auch Susie Bennion, heißt die Protagonistin, an eine Tanzschule in Berlin kommt. Also in diesem Fall ist es Berlin. Ich glaube, im Original war es eine Tanzschule in München. Ist jetzt aber auch egal. Dieser Ort wird relativ schnell klar, ist im Prinzip in der Hand von Hexen. Also es ist ein Hexenzirkel, der sich dort niedergelassen hat. Und es ist aber ein Hexenzirkel, bei dem im Prinzip auch verschiedene, wie soll man sagen, Schlüsselfiguren in diesem Hexenzirkel verschiedene Positionen, feministische Position projiziert werden. Das heißt, wir haben zum Beispiel mit Helena Marcos, das ist die Gründerin dieses Zirkels, die ursprüngliche Besitzerin dieser Tanzakademie, so etwas, was man vielleicht heute als eine Hardlinerin bezeichnen würde. Also für sie gibt es im Prinzip Männer nur im Sinne von schuldige Männer. Es gibt keine Möglichkeit von Männern, sich diesem Narrativ der Schuld entziehen zu können. Das heißt, es ist eine sehr verdammte Perspektive darauf. Während die Figur der Susie Bennion, das ist jetzt leider ein Spoiler, ein wenig im Prinzip eine andere Position reinbringt, und zwar eine eher vergebende und den Versuch vor allem so ein bisschen mit diesen antagonistischen Verhältnissen aufzuräumen. Das heißt, dieser Film ist unglaublich spannungsreich, weil an ihm so verschiedene, unterschiedliche Strömungen von Feminismus und auch theoretische Ansätze verhandelt werden, das aber in diesem, wie soll man sagen, Gewand von einer Hexengeschichte. Und ich glaube, das zeigt schon, dass da ein unglaubliches Potenzial entdeckt wurde und weitergeführt wurde, was gerade diese Figur der Hexe anbelangt, die ja immer schon so ein bisschen als Antipode zu, man hat sich als damals auch im Mittelalter immer vorgestellt, was machen vor allem diese Frauen da alleine für sich abgeschlossen, und dieser Film dreht dieses Rad halt weiter und spinnt sich da die verschiedensten Positionen zurecht, aber zeigt halt auch innerhalb, wenn man das jetzt auf die Realität, wie soll man sagen, übertragen möchte, dass auch innerhalb von feministischen Strömungen es nicht diese eine Position gibt, sondern sehr viele verschiedene, und ein moderner Feminismus auch eher diese Multiperspektivität zulässt und auch gerade diese Genderfrage am Aufweichen ist. Was ist überhaupt Weiblichkeit? Wie sind Frauen in Anführungszeichen definiert? Und das kann man darin alles finden, auch teilweise durch geschickte Doppelbesetzungen, weil Tilda Swinton zum Beispiel den einzigen zentralen Männercharakter im Film auch spielt. Also sie spielt den Dr. Josef Klemperer, ein Psychologe im Film, der so ein bisschen sich ermittelt, also auf Ermittlungen begibt, was eigentlich dort vor sich geht. Und es ist im Prinzip am Ende der einzige Mann, der Zeuge von dem wird, was da stattfindet, der aber überleben darf, weil, und das ist, war für mich so ein bisschen so eine Besetzungswolte, er halt auch Weiblichkeit zulässt und eine andere Perspektive möglich macht und wegkommt von diesem heteronormativen Perspektiven auf das Ganze.
Auch ja sehr interessant besetzt, also nicht nur, weil diese männliche Rolle durch eine weibliche Schauspielerin gespielt wird, sondern sowieso Tilda Swinton ja auch eine Schauspielerin ist, die sehr androgyn ist und sehr unklassisch weiblich ist und auch in den Rollen, die sie bisher gespielt hat, ja gar nicht so häufig klassische Frauen dargestellt hat.
Genau. Sie spielt in dem Film halt auch gleichzeitig noch die Madame Blanc, die ja so etwas wie die Vertretung von Helena Marcos ist. Also Helena Marcos ist so die Schattengestalt, die so ein bisschen im Untergrund ist. Man redet immer nur über sie. Man merkt aber auch, Madame Blanc ist so ein bisschen das Gegengewicht zu dieser alten, eher verdammenden Denkschule, versucht das ein bisschen aufzulockern und wird auch genauso inszeniert, wie du schon gesagt hast, eher androgyn. Sie wird immer mit vermeintlich unweiblichen Charakteristika gezeigt. Sie ist beständig am Rauchen, sie ist sehr, in Anführungszeichen, buschikos. Sie tritt sehr vehement auf und vertritt ihre Perspektiven und ihre Punkte, sorgt damit aber auch innerhalb dieses Hexenzirkels so ein bisschen für Aufruhr, weil sie, wie gesagt, die Antipode so ein bisschen zu der Helena Marcos ist.
Und sind das jetzt auch schon deutliche Unterschiede zu dem Original aus den 70ern? Oder finden sich da auch schon solche Darstellungen, die ja eher, sag ich mal, ein bisschen moderner sind, auch wieder?
Überhaupt nicht. Also es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, wenn man sich das anguckt, wird man das sehen. Wir haben da im Prinzip, ist da wirklich die Hexe als dieses klassische Übel, die alte, verhunzelte Vettel, die irgendwie die Fäden im Hintergrund spinnt und die wirklich einfach eine Bedrohung ist. Also die im Prinzip genau das ist, was der Mythos damals aufgebaut hat. Also irgendetwas Böse, was dunkle Mächten verschrien ist und was vor allem nur Unheil bringen möchte über die Welt. Und das sieht in Suspiria sehr viel ambiger aus. Da gibt es diese düstere Seite, aber es gibt auch diese hoffnungsspendende Seite und der Film endet auch auf einer sehr versöhnlichen Note, aber zumindest die möchte ich jetzt nicht auch noch
Aber vielleicht kannst du verraten, ob Suspiria, also zumindest das Remake, für dich eine Filmempfehlung wäre, die zu gucken, wenn man sich so ein bisschen für Feminismus im Horrorfilm oder auch Frauenrollen im Horrorfilm, die nicht feministisch angelegt sind, ja, für dich wäre.
Es ist ein bisschen schwierig, ihn uneingeschränkt zu empfehlen, weil es ein sehr spröder Film ist. Also wenn man so mit dem Mindset rangeht, ich möchte jetzt einen Horrorfilm sehen, der diese klassischen Mechanismen bedreht mit einem klaren Spannungsbogen, wird man eher enttäuscht sein. Aber es ist ein Film, der unglaublich viel Symbolkraft hat, der unglaublich poetisch inszeniert wurde. Luca Guadagnino ist der Regisseur, ist Oscar-Preisträger und das merkt man halt diesem Bild auch in jeder Phase dieses Films halt einfach an, dass da jemand hinter der Kamera sitzt, der wirklich fein durchinszeniert hat, wo alles abgestimmt wurde und dass dieser Film in erster Linie wirklich von Charakteren lebt und dadurch halt wirklich auch diese scharfe Abgrenzung stattfindet zum Original. Aber wenn man sich, ja, wie soll man sagen, für symbolträchtige und mächtige Filme interessiert und halt für diese Themenkomplexe, glaube ich, kann man, wenn man da mit einem, ja, wie soll man sagen, open-minded, wenn man da open-minded rangeht, da schon was Unglaubliches rausschöpfen. Es ist natürlich, das möchte ich am Ende noch immer sagen, wieder das alte Problem ein bisschen, dass wir nach wie vor auf dem Regiestuhl und auch was das Drehbuch angeht, nach wie vor Männer haben, die federführend verantwortlich sind. Das ist auch ein Film, dem das vorgeworfen wurde, gerade weil er diese Themenfelder aufmacht, warum es nicht möglich war, da zumindest irgendwie, was das Drehbuch anbelangt, mehr mit Frauen oder auch wirklich zusammenzuarbeiten in diesem Sinne. Und das ist tatsächlich auch so, was ich so ein bisschen leider als traurige Quintessenz sagen kann. Also es tut sich, glaube ich, thematisch sehr viel, aber wir haben auf der Seite der, auf der Regieseite halt einfach nach wie vor eine starke Dominanz durch Männer.